Hallo und herzlich willkommen zur 12. Folge unseres Podcasts Power of Color. Ich freue mich sehr oder bin total verwundert, dass wir schon so schnell irgendwie bei der Jahresfolge sind. Sagt gerne, wie ihr es bis hierhin gefunden habt, auch gerne, welche Lieblingsfolgen ihr habt und schreibt uns es gerne über alle Kanäle. Wir freuen uns sehr über euer Feedback. Und ich würde ganz gerne, bevor wir jetzt mit der neuen Folge starten, nochmal Marcel und Cindy ansprechen. Und zwar weiß ich ja, dass ihr auf einem Panel gesessen seid vor ein paar Tagen oder Wochen. Und zwar vom Goethe-Institut. Wollt ihr mal ein bisschen erzählen, was ihr da gemacht habt?
Ja, gerne. Also erstmal krass, dass es uns ein Jahr gibt. Ich muss wirklich sagen, also in diesem Jahr ist natürlich auch unter Migrationsgesellschaft und politischen Aspekten total viel passiert. Auch vieles, was wir besprechen konnten. Ich muss auch wirklich sagen, das gilt für alle drei von uns, dass wir total happy sind, dass wir mit diesem Podcast angefangen haben. Und jetzt irgendwie ein Jahr später hier zu stehen, ist echt ziemlich cool. Genauso cool oder mindestens genauso cool war, dass wir eine Einladung bekommen haben vom Goethe-Institut und vom Transatlantic Outreach Program. Das ist ein Austausch mit PädagogInnen aus den USA, das so auch mit vom Goethe-Institut organisiert wird. Und es gab ein Panel, wo Cindy und ich waren für unseren Podcast zum Thema Multikulturalismus in Deutschland. Und Cindy, willst du ein bisschen davon erzählen?
Ja, total gerne. Also von mir natürlich auch erstmal, ich finde es so heftig, so krass, dass es jetzt schon ein Jahr her ist, dass wir diesen Podcast angefangen haben, weil sich das irgendwie jeden Monat anfühlt, wie aufs Neue irgendwie. Ich bin total aufgeregt vor jeder Folge, aber ich glaube, es hat auch einfach mit den verschiedenen Themen zu tun. Und ja, auf jeden Fall hoffe ich, dass wir nächstes Jahr genauso aufgeregt sind noch und uns immer wieder weiter freuen und hoffentlich ihr da draußen auch. Ja, genau. Also erstmal zum Goethe-Panel. Es war wirklich erstmal eine Riesenehre, dass wir angefragt wurden, ob wir da zu sprechen wollen, quasi das Projekt. Beinhaltet quasi, dass es verschiedene Projekte gibt zu verschiedenen Themen und LehrerInnen aus den USA oder PädagogInnen werden halt, ja, also haben die Chance, Fragen zu stellen an Referenten und Referentinnen hier in Deutschland zu Bildung, zu unserer Gesellschaft, zu Politik. Und ja, genau, wir wurden halt dafür angefragt, krasserweise, muss man sagen. Und es war wirklich eines der schönsten Panels, die ich, glaube ich, mitunter hatte. Also wir durften ja schon bei einigen mit drauf sitzen, aber dieses war wirklich von der Vorbereitung hin bis zum Nachgespräch einfach so gut geplant. Man hat sich so sicher gefühlt und auch die Fragen der PädagogInnen waren einfach respektvoll, aber offen. Also man konnte wirklich offen sprechen und ja, wir haben da ziemlich viel angesprochen, ne? Auch zur Erinnerungskultur in den USA, in Deutschland, zum Bildungssystem, Rassismus, wie unterscheidet sich das in den USA und hier? Und ja, genau. Ich glaube, das ist jetzt ganz, ganz kurz irgendwie zusammengefasst, was wir gemacht haben. Marcel, du kannst gerne ergänzen, wenn du noch was sagen willst.
Ja, es geht also auch nicht darum, das zusammenzufassen, ne? Also eigentlich geht es jetzt darum, dass wir ganz stolz hier sitzen und sagen, wir waren angefragt. Und genau, das Programm ist eigentlich ein Austauschprogramm, wenn ich es richtig verstanden habe, wo PädagogInnen aus den USA 2 Wochen lang organisiert sozusagen herkommen und dieser Austausch halt stattfindet. Und Corona-bedingt findet der dieses Jahr halt digital statt. Und ja, und ich habe auch im Nachhinein, haben wir noch Nachrichten über Twitter bekommen von einem Lehrer zum Beispiel aus Hawaii, der uns gehört hat, der das richtig gut fand und total interessant. Und ja, das muss ich einfach sagen, hast du auch gerade gesagt, ganz große Ehre und ganz besonderer Dank, nicht nur sozusagen ans Goethe-Institut und Transatlantic Outreach Program, sondern vor allem auch an Jörg Silbermann, der das initiiert hat, der arbeitet beim Goethe-Institut und hat jede Folge gehört und manche sogar öfter. Der ist also super, super vorbereitet gewesen, großer Fan unseres Podcasts und sowas ist auch total toll, dann sozusagen, ja, dann auch so ein, ich kann es nicht anders sagen, also ein Safe Space bereitet zu bekommen und dann einfach darüber zu diskutieren und in den Austausch zu kommen. Deswegen vielen, vielen Dank. Und wir verlinken euch gerne nochmal das Transatlantic Outreach Program in den Shownotes. Und ich würde sagen, jetzt fangen wir aber an mit der Folge. Und Cindy, worüber reden wir heute?
Genau, wieder zurück an mich. Wir reden heute über politische Partizipation geflüchteter Menschen in Deutschland mit NeuwählerInnen. Und zwar sind Mamoun Abouassi und Lisa Wing unsere Gäste. Und ja, genau. Ich würde euch erstmal bitten, euch beide kurz vorzustellen. Und dann ist die erste Frage natürlich gleich, was ist NeuwählerInnen? Und ja, vielen Dank, dass ihr da seid.
Dankeschön für die Einladung und für die tolle Podcast. Wir freuen uns, dass wir hier sein dürfen. Und ich bin Mamoun Abouassi. Ich bin im September 2015 im Land angekommen. Ich bin Syrer und ich bin auch Jurist. Und ich mache mit einem tollen Team so eine Initiative mit dem Namen NeuwählerInnen.
Genau, ich bin Lisa, ich gehöre auch zum Team NeuwählerInnen. Ich bin 26 Jahre alt, studiere gerade noch Sozialwissenschaften, also Politik und Soziologie. Und Mamoun und ich haben uns auch im politischen Kontext kennengelernt. Und ich würde vielleicht so ein bisschen erzählen von NeuwählerInnen. Das ist ein Projekt, was Mamoun ins Leben gerufen hat, Anfang des Jahres, also noch ganz, ganz jung, jünger als ihr. Glückwunsch auch zum Einjährigen. Genau, und was wir machen, wir bereiten verschiedene Formate auf für arabischsprachige Menschen, um das politische System in Deutschland und aktuelle wichtige politische Ereignisse, jetzt dieses Jahr ist ja die Bundestagswahl, da sprechen wir ganz viel über Parteien, über Wahlprogramme, aber auch so darüber, wie funktionieren Wahlen eigentlich und was wird eigentlich gewählt. Und das machen wir in Videos beispielsweise oder in Sharepics, also ganz viel in den sozialen Medien. Und wir machen das möglichst oder wir versuchen es möglichst niedrigschwellig zu machen, also eine einfache Sprache zu verwenden. Und wir arbeiten zweisprachig. Das heißt, wir sprechen Deutsch, aber wir untertiteln alle unsere Videos arabisch. Und unsere Kacheln, die wir teilen, die machen wir auch dann immer auf Deutsch und auf Arabisch. Und das Ziel ist, so leicht verständlich wie möglich die politischen Inhalte zu erklären, damit Menschen, die nach Deutschland kommen und hier leben, so früh wie möglich die Möglichkeit haben, politisch eingebunden zu werden. Es ist ja auch möglich, ohne die deutsche Staatsbürgerschaft aktiv zu werden, beispielsweise in Parteien selber, aber auch in Vereinen, Initiativen, in Beiräten etc. Und wir fangen jetzt langsam an, all diese verschiedenen Partizipationsmöglichkeiten aufzubereiten. Ich glaube, da sind wir auch noch eine Weile damit beschäftigt.
Das klingt ja schon mal super spannend und erzählt uns gerne nochmal konkret, wenn ihr mögt, was, wie ihr dazu gekommen seid. Wie hattet ihr die Idee, NeuwählerInnen ins Leben zu rufen?
Ich würde dann hier eine persönliche Erfahrung hier erzählen. Also wie gesagt, ich komme aus Syrien und da, ja, ich habe dort Jura studiert und da nichts von den Gesetzen, was wir da studiert haben, wird umgesetzt. Das ist einfach ein diktatorisches System. Und als die Revolution in Syrien ausgebrochen ist, war ich ein von den Leuten, die auch auf Demonstrationen waren. Und das war auf jeden Fall ein schönes Gefühl, irgendwie deine Stimme zu sagen, auch draußen und also auf der Straße, wo Polizisten sehr bereit waren, uns zu schlagen und haben sie auch gemacht und mehrmals. Aber wir sind auch wieder und wieder auf Demonstrationen gegangen und genau, also ich glaube, jede Person von uns hat in sich dieses Gefühl, okay, ich will mitmachen, ich will was sagen und kam ich nach Deutschland und dann haben wir ein anderes System und es hat mich gewundert, alles wie es alles hier funktioniert und dieses demokratische System, wie es überhaupt funktioniert. Ich habe immer mich gefragt, also wegen auch manchmal mein Studium und dann hatten wir auch am Anfang an so eine, also nach dieser Integrationskurse und so weiter, hatten wir einen Orientierungskurs, wo man auch was gelernt hat über das System. Ich muss aber sagen, die Integrationskurse oder die Orientierungskurse waren nicht so erfolgreich. Es wird da sehr oberflächlich geredet über das System, über die Flagge, welche Farben hat die deutsche Flagge und so weiter. Aber dann gibt es für mich waren weitere Themen auch wichtig. Und genau, also ich würde sagen, es hat angefangen mit dem, okay, ich will mitmachen. Also wie funktioniert hier alles? Eine Lehrerin von mir hat mir erzählt, dass man auch in eine Partei eintreten kann. Also, und es funktioniert auch sehr oft mit diesen so persönlichen Gesprächen mit einem Lehrer oder so. Und dann habe ich gesagt, okay, wo will ich hin dann? Und ich bin ein Sohn von einem Bauer. Und für mich ist es sehr wichtig, also für mich die Umverteilung. Und da hatte ich ja die SPD ausgesucht, erstmal von dem Namen her, okay, das ist eine Arbeiterpartei, und war mir nah dieser Partei, und dann bin ich eingetreten und ich war in einer Sitzung dann, ich war bei den Jusos in Köln damals, irgendwie, also das war eine andere Umgebung, eine neue Umgebung, also ich war dort und dann haben wir da, in meiner ersten Sitzung war bei den Jusos über Frau, also eine Frau von die Arbeit, die in Frauenhäuser arbeitet, und hat sie über ihre Arbeit erzählt und so weiter. Und es war spannend, dass, okay, es gibt Leute, die hierher kommen und dann erzählen über ihre Geschichten, und man kann da sie unterstützen irgendwie. Und damals auch hat Charlotte damals, die Juso-Vorsitzende, meinen Namen gemerkt auch, Mahmoud Abu Asi, und ich habe mich wirklich gefreut am Ende, okay, ich habe das nur einmal gesagt, und sie hat dann das wiederholt. Irgendwie, ich weiß nicht, es gibt auch Kleinigkeiten, die auch machen viel mit uns, vor allem wenn wir irgendwie neu und so weiter. Und ich fand diese Leute sympathisch, bin ich zurückgekommen. Und habe ich auch die neue Leute kennengelernt in der Partei, und dann, das war voll spannend. Also man geht hin und dann man trifft mit den Leuten und man spricht über ein Problem, aber später kann man auch irgendwie was trinken. Das war eine neue Umgebung für mich, was sehr, sehr interessant ist. Und ich wollte dann, dass die Leute, die genauso wie ich sind, hier in dem Land angekommen sind, dass sie auch sowas von erleben auch. Und dann nicht nur deswegen, also das ist auf jeden Fall eine nette Umgebung. Man lernt neue Leute kennen, aber auch man kann auch Probleme oder man kann versuchen, Probleme zu lösen. Und ich habe mir gedacht, okay, ich würde dann versuchen, meine Freundinnen, die syrische Freundinnen erstmal so zu motivieren, auch mitzumachen. Nicht unbedingt in dieser Partei, wo ich eingetreten bin, sondern in jeder demokratischen Partei. Und habe ich angefangen mit einem so Kanal auf YouTube, auf Arabisch, heißt Tablu Zamr. Das ist ein bisschen so witz oder lustig gemeint, wegen einem Abgeordneten im syrischen Parlament. Aber inhaltlich war über das politische System, und dann habe ich später das umgewandelt. Ich habe mir gedacht, okay, wir machen das doch auf Deutsch und dann mit einem arabischen Untertiteln. Und da hatte ich mit einer Kollegin von mir auf Arbeit, sie heißt Mahar, ein Konzept so entwickelt, was wir machen wollen und wie und was unsere Ziele und so weiter. Und dann habe ich diese Idee auch vorgestellt vor Freundinnen, die jetzt die Neuwähler im Team sind. Ich bin so dankbar, dass wir uns haben, also dass das jetzige Team bei NeuwählerInnen. Genau, und sie haben das genommen, und dann arbeiten wir jetzt zusammen.
Nur mal ganz kurz, um nochmal darauf hinzuweisen, wie aktiv du auch wirklich bist. Du meintest ja gerade, ne, du hattest mit einer Kollegin zusammen ein Konzept ausgearbeitet, und du hattest mir vorher erzählt, dass du einen Preis gewonnen hast für ein anderes Konzept. Und zwar hast du den Preis vom Humanistischen Verband Deutschlands bekommen. Willst du ganz kurz dieses Konzept, das ja eigentlich in was Ähnliches oder die ähnliche Richtung geht wie NeuwählerInnen und auch das Konzept, das du davor hattest, mich auf Arabisch irgendwie zu erklären, auf YouTube, auf Facebook, der arabischen Community, wie Politik hier funktioniert. Also würdest du das Konzept, für das du jetzt den Preis bekommen hast, kurz vorstellen? Und herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön. Ja, das war ein mit dem Humanistischen Verband Deutschlands, und das war auf jeden Fall mit einer mit Unterstützung Karin Rückemann und anderer Kollegen wie Stefan. Genau, das Konzept ist es so, dass wir, also es gibt ältere Leute in Deutschland, die sich wünschen, dass sie auch Gäste haben, einmal pro Woche oder zweimal pro Monat. Und es gibt viele Geflüchtete, die auch sehr, sehr viel wünschen, dass sie auch mit Deutschen treffen, vor allem Familien, also syrische Familien, die auch wenig mit anderen Deutschen zu tun haben oder mit Deutschen zu tun haben. Es gibt viele ältere Deutsche, also 65 Jahre alt plus, und die sich wünschen, dass sie auch Gäste haben oder bekommen, einmal pro Woche oder zweimal pro Monat. Und sowas existiert ja im Humanistischen Verband Deutschlands. Also da gibt es sowas, dieser Besuchsdienst. Und was ich dann entwickelt habe mit diesem Konzept, dass wir diese Gäste, die zu den Deutschen, die älteren Deutschen kommen, dass sie nicht nur Deutsche, sondern auch Geflüchtete. Geflüchtete, die auch sich wünschen, dass sie mit Deutschen irgendwie 2 Stunden pro Woche zusammensitzen und einen Kaffee trinken und sich unterhalten. Einerseits ist es gut, finde ich, für die Älteren, dass sie auch jüngere Menschen zu Hause haben und mit denen sprechen. Und andererseits für die Geflüchtete, irgendwie finde ich auch spannend für sie, die mal auch einen Teil von der deutschen Kultur kennenzulernen, durch diesen Menschen, aber auch, dass sie sprachlich auch sich verbessern. Also es gibt viele Leute, die mir auch sagen, okay, wir wollen wirklich Kontakt mit den Deutschen. Wir suchen Kontakt, und das ist nicht so einfach. Aber es gibt Leute, die dieser Kontakt sehr, sehr wünschen, und zwar die älteren Menschen. Und genau, das Konzept dann hat einen Preis gewonnen, und vor 1,5 Jahren, aber wir könnten wegen Covid-19 nicht umsetzen. Dieses Jahr wird umgesetzt, und ich bin gespannt.
Es klingt auf jeden Fall nach einem ziemlich coolen und ehrlich gesagt gesellschaftlich relevanten Konzept. Deswegen wünschen wir dir natürlich, dass das schnell starten kann. Corona-bedingt natürlich klar, dass es jetzt nicht sofort umgesetzt wird, aber ich glaube, genau sowas, auch Begegnungen, ne? Begegnungsräume schaffen, ist ja unglaublich wichtig, auch um Verständnis. Aber ich meine, am Ende des Tages irgendwie auch ein gemeinsames Miteinander und schönes Miteinander zu organisieren. Deswegen, ja, ziemlich cool und sehr inspirierend, hat Melis mir gerade bei WhatsApp hier geschrieben. Wir schreiben manchmal. Ich würde gerne nochmal zu NeuwählerInnen zurückkommen. Also ihr macht diese Videos, und diese Videos sind ja oft auch, sag ich mal, erklären bestimmte Aspekte des demokratischen Systems, sei es jetzt, Lisa hat es angesprochen, ich habe auch ein Video gesehen zu bestimmten, also wie stehen Parteien zu bestimmten Themen, was sind zu Beschlusslagen, jetzt auch im Hinblick auf die Wahl. Aber ihr habt zum Beispiel auch jetzt mit der bekannten Politikerin von den Grünen, Ricarda Lang, euch getroffen. Da könnt ihr gerne auch nochmal sagen, worüber habt ihr gesprochen? So, also das finde ich super spannend. Aber mich interessiert, diese Videos ladet ihr dann hoch bei Facebook und YouTube. Und wie kommt das dann sozusagen zu der Zielgruppe, die ihr ansprechen wollt? Und auch, wie ist die Community überhaupt organisiert? Was könnt ihr uns darüber erzählen?
Genau, also das, was wir machen mit dem, also die sind verschiedene Fragen. Also die Videos, die wir drehen Videos, und in diesen Videos Informationen gibt über das politische System. Wir haben so eine Reihenfolge, wir haben so angefangen mit dem generell, mit dem politischen System in Deutschland, und dann kamen wir zu Parteien als eine Partizipationsmöglichkeit. Wir haben über Wahlprogramme, die Parteien ein bisschen gesprochen, aber auch über also Grundsätze der Parteien. Wir sind noch nicht durch mit allen Parteien. Es gibt noch 3 Videos, die wir veröffentlichen wollen. Und zwar ein Video über die FDP, AfD und die linke Partei. Das ist ein Format, was wir so machen. Also Informationen über Parteien in Deutschland als eine Partizipationsmöglichkeit. Vor allem, wir nehmen auch die Bundestagswahl als Chance. Es gibt viele, also Konzentration jetzt in den sozialen Medien auf Wahlen, und deswegen, das ist gut, wenn die Leute, die auch Arabisch sprechen hier in dem Land, dass sie auch was verstehen. Auf jeden Fall gibt es viele Leute, die das verstehen, aber manche Leute sagen mir, Okay, ich verstehe das auf Deutsch, aber ich will das auf Arabisch. Das ist für mich einfacher und so weiter. Wir machen aber auch Interviews mit PolitikerInnen. Bis jetzt haben wir 4 Interviews durchgeführt. Wir haben mit der Integrationsbeauftragte von Berlin ein Interview gemacht, mit Ricarda Lang von den Grünen, mit auch Karamba Diaby von der SPD und mit Gökay Akbulut von den linken Partei auch ein Interview geführt. Das ist aber 4 Interviews und wir haben die Leute, also außer die Integrationsbeauftragte, die Leute, die in den Parteien sind, haben wir sie gefragt über ihre Partei, über die Migrationspolitik in ihrer Partei und was sie so vorhaben in diesem Bereich, also was für uns als Neuwählerin besonders wichtig ist. Und um diese Interviews zu führen, auf jeden Fall, das ist gar nicht so einfach. Wir brauchen Kameras, wir brauchen Leute, die auch dann später übersetzen und vorbereiten für das Interview und so weiter und dann auch Kontakt aufzunehmen mit den PolitikerInnen. Wie wir diese Interviews und diese Videos veröffentlichen, ist es so, dass wir Mitglied sind oder ich bin Mitglied in verschiedenen arabischsprachige Facebook-Gruppen und diese Gruppen sind wirklich große Gruppen. Man muss sagen, also es gibt zum Beispiel Gruppen, die über 250.000 Mitglied beinhalten. Und es gibt über 100 Gruppen. Also das ist echt eine riesige Bühne. Ich bin da Mitglied und dann, wenn wir ein Video haben, dann veröffentliche ich das Video in den Gruppen. Und deswegen haben wir schon eine gute Reichweite. Und bis jetzt ist es so, dass wir ein gutes Feedback haben von den Leuten. Es gibt auf jeden Fall, das ist auch einer der Gründe, warum wir mit dem Thema oder mit der Idee angefangen haben. Am Anfang an war es so, ich habe so viel gehört, okay, Merkel-Partei oder weiß nicht, also es wird immer, die Sachen werden vereinfacht und jetzt freue ich mich, dass man auch das ein bisschen klarer gemacht hat und dann fragen die Leute, okay, aber dann Seehofer ist nicht in der CDU und dann ich freue mich auch, die Leute auch zu beantworten. Also manchmal machen wir eine Art von aufsuchende politische Beratung, so.
Genau, wir kriegen auch manchmal tatsächlich, also noch nicht so oft, aber tatsächlich manchmal Nachrichten mit speziellen Fragen. Also zum Beispiel, das fand ich ganz interessant, wir haben, nachdem wir mit der Integrationsbeauftragten Katharina Niewiczer von Berlin gesprochen haben und das Interview veröffentlicht haben, kam eine Frage, ob es denn auch Inklusionsbeauftragte gibt. Ich habe dann geantwortet, es gibt Inklusionsbeiräte, die sich für die Belange von Menschen mit Behinderung einsetzen. Und die Frage war so gemeint, dass der Begriff Integration eine ganz andere Konnotation hat als Inklusion. Und sie hatte sich gewundert, warum dieser Begriff gewählt wurde und dass es irgendwie schade ist, dass es nicht Inklusionsbeauftragte heißt. Und deswegen, also ich finde gerade auch so die Interaktion mit den Menschen, an die wir uns richten, total spannend. Das ist, wird vielleicht auch nochmal deutlich, Mamun und ich durften Anfang Juni einen Workshop machen, auch mit arabischsprachigen Menschen, also der Workshop hat auf Deutsch stattgefunden, es waren vor allem jüngere Leute dort dabei und auch da war das Feedback total positiv und ich muss auch sagen, dieser Workshop hat auch mich und ich glaube Mamun auch total motiviert, weiterzumachen und auch so stärker in die Interaktion zu gehen und solche partizipativen Formate nochmal verstärkt durchzuführen. Weil da kamen super viele interessierte Rückfragen und wir haben Spiele gespielt und wir haben diskutiert und das ist mit der Zeit am Ende gar nicht mehr hingekommen, weil wir hatten einfach so viel Spaß. Und es war aber auch super spannend und interessant und ja, es wird wahrscheinlich nochmal stattfinden oder nochmal mehrmals stattfinden, teilweise auch nur auf Arabisch. Dazu kann Mamun, glaube ich, nochmal was sagen.
Ja, der Workshop hieß Meine Stimme zählt und wir werden das auch auf Arabisch nochmal im September, Anfang September machen, am 3. und 4. September. Und ja, die Fragen, die da auch kamen, also Es gab auch Leute, die auch nicht Arabisch sprechen in dem Workshop, aber vor allem waren 90%, glaube ich, auch AraberInnen. Und gab es die Frage auch, okay, bitte Mamun, nach dem Workshop, kannst du bitte mir das auf Arabisch schicken? Was heißt diese Erst- und Zweitstimme, weil ich jetzt neu Deutsche geworden bin? Und ich würde gerne wissen vor der Wahl. Und ja, man freut sich dann, dass man, okay, es gibt wirklich, man kann diese Ergebnisse auch berühren, was man so macht. Und das macht echt Spaß.
Darf ich dann nochmal ganz kurz nachhaken? Also erstmal finde ich das richtig toll, dass ihr das macht und unglaublich wichtig, weil im Grunde genommen ist es ja politische Bildung jetzt speziell für sozusagen im Anlass für geflüchtete Menschen aus der arabischsprachigen Welt und damit eben auch für eine sehr große Gruppe, die halt marginalisiert ist in dieser Gesellschaft. Und deswegen ist es ja umso wichtiger. Ich hätte da trotzdem nochmal die Rückfrage, weil wir unabhängig von Geflüchteten, die seit 2015 zum Beispiel aus Syrien gekommen sind, haben wir trotzdem eine große arabische Community in Deutschland. Also und so wie ihr das darstellt, klingt es so, als würde es gar nicht so viel arabischsprachige Informationen zum deutschen Rechtssystem, zum deutschen Staat, zur deutschen Politik, zu Erststimme, Zweitstimme und generell diese Informationen geben. Ist das so? Also wie sozusagen, wie ist generell, wie würdet ihr die ja, Informationslage der oder auch die Situation der politischen Bildung im Hinblick auf die arabischsprachige Community generell und auch vor 2015 beschreiben?
Ich glaube sowieso, also die politische Diskussion hier in dem Land sehr schwierig ist, auch für die Deutschen. Und das ist ein Hindernis für uns, um alles so zu verstehen. Ich muss auch jetzt so ehrlich sein. Mit NeuwählerInnen habe ich auch neue Sachen kennengelernt. Also wir lernen auch mit diesem Prozess über Integrationsbeiräte oder weiß ich nicht, die Sachen, die so wichtig sind, aber auch sehr kompliziert zu verstehen. Man hört das die ganze Zeit und ich wünsche mir auf jeden Fall, dass man entweder, dass man diese Informationen mindestens in Berlin, also das ist auf jeden Fall ein Bundesland, wo verschiedene Sprachen oder verschiedene Menschen da gibt, dass man auch mehr Sprachlichkeit bei politischer Bildung da gibt, aber auch in allen Bundesländern. Es gibt auf jeden Fall Mangel. Es gibt auch, man merkt auch von vielen Fragen, die wir auch bekommen, okay, das habe ich nie verstanden, dass diese Partei zu diesen, also diese Ziele hat.
Vielleicht, ich würde einfach vielleicht nochmal ergänzen. Ich glaube, also es gibt teilweise sicherlich schon auch Informationen. Es gibt ja immer mal wieder was in einfacher Sprache, beispielsweise Wahlprogramme. Es gibt das Grundgesetz in verschiedenen Sprachen so. Aber da muss man erstmal drauf kommen, das zu finden und das zu suchen. Und ich glaube, also uns geht es vor allem auch um eine Niedrigschwelligkeit. So, wir sind in sozialen Medien aktiv. Wir gehen dort auf Menschen zu, die vielleicht Interesse an diesen Informationen haben, und bereiten die dann auch leicht auf. Also bevor man sich dann irgendwie, ich glaube, Mamoun hat es ja auch schon ein bisschen gesagt, so politische Informationen sind ja generell erstmal eine Hürde, was auch nicht mal unbedingt was mit der Sprache zu tun haben muss, aber natürlich auch etwas mit der Sprache zu haben, weil also alleine schon politische Sprache ist ja nochmal eine andere Sprache. Und deswegen, also sowas fehlt, glaube ich, total, diese Niedrigschwelligkeit und dieses, Mamun hat es als aufsuchende politische Bildung bezeichnet, so etwas, glaube ich. So eine Lücke gab es da einfach, die wir versuchen, so ein bisschen zu schließen.
Ich finde eure Videos auch einfach so cool. Also erstmal finde ich super cool, dass ihr es auf Deutsch quasi erklärt und dann arabisch Untertitel habt. Dass es halt für, also wirklich breitflächig verständlich ist. Ich weiß noch, dass ich mal mit euch darüber gesprochen habe. Ich glaube, als das zweite Video rauskam und meinte, dass ich selbst halt auch wirklich richtig viel lerne durch eure Videos, weil irgendwie jetzt auch angefangen damit, wie das politische System halt funktioniert hier bei uns. Wenn ich überlege, wie ich das gelernt habe, das war halt wirklich gezwungenermaßen in der 12. Klasse und dann kriegt man halt ein Arbeitsblatt und versucht irgendwie durch einen Test zu kommen und danach beschäftigt man sich eigentlich gegebenenfalls nie wieder damit, wie wirklich das ganze System aufgebaut ist. Geschweige denn, was es für Beauftragte in welchem Wesen gibt, etc. etc. Also finde ich das richtig interessant und wirklich kann halt eigentlich nur jedem empfehlen, euch zu folgen erstens, weil man lernt so viel und die Gespräche sind auch richtig interessant. Was mich da auch interessiert, weil ich gucke mir das dann an und alles ist stimmig bei euch, also wirklich die Produktion ist so krass. Darf ich fragen, wie viele Leute in eurem Produktionsteam sind, weil ich mir das wirklich sehr zeitaufwendig vorstelle und generell damit verbunden, kann man vom Produktionsteam sprechen oder seid ihr so ähnlich wie wir, dass ihr euch so ein bisschen zusammengefunden habt und dann halt eben dieses Konzept ausgearbeitet habt von NeuwählerInnen? Und kann man bei euch noch mitmachen? Also wie schaut es da bei euch aus?
Wir sind ungefähr bei den Videos, also wir machen auf jeden Fall, wir haben kein so ein Team für Produktion, wir helfen uns so gegenseitig, kann jetzt übersetzen, aber morgen kann vorbereiten für was anderes. Auf jeden Fall für die Grafiken und für die Videoschnitt und so weiter gibt es eine Person, die stark da ist. Und genau, wir helfen uns gegenseitig und das ist echt zeitaufwendig. Also wenn das Video fertig ist, dann hat man viel Aufwand. Vor allem auch mit der Übersetzung. Wir achten sehr viel auf, was wir da schreiben. Es gibt, also es wird mindestens einmal gegengelesen und genau, das hast du, Lisa, was zu ergänzen?
Ja, vielleicht nochmal. Also wir haben zum Beispiel heute gab es eine neue Idee für ein Format, wo Wahlprogramme leicht und niedrigschwellig erklärt werden auf so Kacheln. Und wir haben eine Gruppe und da wird die Idee reingeschrieben. Die wurde auch schon vorher bei einem Team-Meeting besprochen. Und ja, dann können sich alle melden, die sich daran beteiligen wollen. Und wir haben dann so einen kleinen Zeitplan. Und dann kann jeder sagen so, oh, ich habe bis dahin Zeit und kann das und das übernehmen. Und so finden wir uns dann irgendwie zusammen. Aber ja, wir pendeln uns auch, glaube ich, wir sind immer noch in so einer Zeit, wo wir uns ein bisschen einpendeln mit Zeitplänen. Und wir merken ja auch selber, was wie viel Aufwand dann am Ende ist. Ne? Also das weiß man ja am Anfang auch häufig noch nicht. Genau, und vielleicht noch mal ganz kurz zur Sprache, warum wir das zweisprachig machen. Wir finden das auch relativ wichtig, das Ganze auf Deutsch noch mitzugeben, weil da ja auch viele Begriffe drin vorkommen, die man einfach dann häufig hört. Also gerade jetzt in der Bundestagswahl. Und wenn dann sowas kommt wie ja, Bundestag oder 5%-Hürde oder Legislaturperiode, also einfach Begriffe, die erstmal kompliziert erscheinen und wo man sich vielleicht erstmal neu darunter vorstellen kann. Wenn man dann die hört in einem Kontext, den man versteht und der dann übersetzt wird, dann macht es auch irgendwie eine Beteiligung an der politischen Diskussion möglich, sodass man mitsprechen kann.
Da sprichst du ein ganz wichtiges Thema an, ne? Also ich bin auch total Fan und total begeistert von eurer Initiative und euren Einsatz dafür, dass wir endlich mal in dieser Gesellschaft tatsächlich hinbekommen, Politik herunterzubrechen und nahbar zu machen und vor allem auch für Communities zu erschließen, wo wir halt gerade nicht rankommen, beziehungsweise die halt komplett aus dem Radar raus sind. Und es ist halt, das ist nicht gut für die Politik. Und eigentlich muss Politik eben nahbar bleiben und muss verständlich sein für alle. Und deswegen Chapeau, weil ich finde halt, ihr macht nicht nur für die Bezugsgruppe halt Geflüchtete zum Beispiel, ne, aus dem arabischen Raum, das hat ja schon Marcel auch gesagt, halt unglaublich viel Aufklärungsarbeit, Bildungsarbeit, sondern halt für die arabische Community, die an sich hier seit Jahren lebt und Jahrzehnten, die aber keine Stimme hat, weil die meisten von ihnen halt auch keine EU-Staatsbürgerinnen sind oder auch keine deutschen Staatsbürgerinnen sind und somit halt nicht entscheiden können, was vor ihrer eigenen Haustür passiert und dadurch sich auch nicht so ganz mit der Politik in Deutschland auseinandersetzen können. Und also wenn wir uns so ein bisschen anschauen, wie wir grundsätzlich Medien konsumieren, ist es ja oft so, dass wir gerade sehr viel über Social Media wahrnehmen, ne? Und lesen, uns einlesen und so. Und ich glaube, wenn du dich so ein bisschen politisch interessierst und auch mit News oder Nachrichten grundsätzlich auseinandersetzt, dann kannst du halt schon selber gut trennen, welche Nachrichten jetzt irgendwie verlässlich sind und welche vielleicht so ein bisschen Falschmeldungen sind oder Fake News sind. Und die Debatte gibt es ja auch an sich bei uns so, ne, was Fake News und was grundsätzlich halt ja das Problem daran ist. Und wie sieht das grundsätzlich in der deutsch-arabischen oder arabisch-deutschen Community mit so falschen Informationen und Desinformationen? Ne? Also ich kenne schon so ein bisschen aus der türkischen Community, dass da halt oft so dann Sachen tatsächlich geteilt werden oder auch weitergesagt werden, die halt tatsächlich falsch sind. Und wie sieht es da bei den Communities aus, die ihr ansprecht?
Ich finde es ein sehr wichtiger Punkt, die falsche Information, weil ich habe gesprochen über die Gruppen, also arabischsprachige Facebook-Gruppen, da gibt es verschiedene Gruppen, aber auch verschiedene Admins, die diese Gruppen so moderieren. Und es gibt darunter manche, die, ich weiß nicht, also bei dem zum Beispiel Corona-Krise, dass sie nicht einverstanden sind mit Lockerungen oder mit Impfstoff oder weiß ich, also es gibt auch Corona-Leugner. Und das ist auf jeden Fall, kann sehr gefährlich sein. Aus meiner Sicht. Also da ist es auf jeden Fall wichtig, da was zu versuchen, okay, was geht da so und welche Informationen werden da verbreitet und so weiter. Also bei Corona zum Beispiel haben wir wenig Einfluss. Wir sind nicht in diesem Thema, wir sind gar nicht da. Aber bei politischen Themen auf jeden Fall gibt es, da freue ich mich auch, wenn ich so irgendeine Information über einen Politiker sehe, ich sehe, dass vielleicht, okay, wir sind doch nützlich da, ich kann da was machen. Und dann gibt es zum Beispiel, ich kann mir erinnern, vor dem Projekt, es gab Fake News über die CSU. Ja, da gab es ein Gerücht, dass, die CSUler in allen ihren Büros so christliche Kreuze aufhängen als Protest gegen anderen, irgendwie anderen Gesellschaften in dem Land. Und da habe ich, also das ist wie gesagt bevor NeuwählerInnen, aber es hat gestärkt, dass man auf jeden Fall in diesem Bereich machen muss. Und genau, so ein Gerücht, dass die CSUler in ihren Büros solche Kreuze oder christliche Kreuze aufhängen, das stimmt nicht. Also es gab ich glaube da Markus Söder hat ein christliches Kreuz da aufgehängt und das war in den Medien, aber das heißt nicht, dass alle das gemacht haben. Und wenn man sagt, dass alle das gemacht haben, heißt es irgendwie, das ist eine Provokation gegen den anderen. Und sowas hatte ich da kommentiert dann. Also erstmal, das stimmt nicht und das ist so und wer ist Söder und so weiter. Also solche Sachen passieren immer wieder. Wie gesagt, aber in unserem Bereich, jetzt bei NeuwählerInnen, haben wir einen bestimmten Bereich, wo also überhaupt, dass man über Parteien spricht, über Leute, die in diesen Parteien auch, aber auch über weitere Partizipationsmöglichkeiten. Aber ich würde sagen, dass in diesen Gruppen, in den arabischsprachige Facebook-Gruppen sehr viel Mangel an, wie soll man das sagen, dass man kann viel machen dort, also über politische Bildung oder aufsuchende Beratung in anderen Bereichen, nicht nur bei politischen Bildung.
Ja, Melis hat einen Aspekt angesprochen, den ich auch ganz wichtig finde, wo ich gerne nochmal drüber reden würde, und das ist die Frage von Wahlrecht. Also viele Menschen in Deutschland haben kein Wahlrecht, das hat unterschiedlichste Gründe, aber insbesondere, wenn man nicht EU-BürgerIn ist oder nicht den deutschen Pass hat, dann haben viele dieser eingewanderten Menschen eben kein Wahlrecht in Deutschland. In Berlin ist es sogar jeder Dritte. Das sind natürlich Kinder und Jugendliche, das sind irgendwie auch Menschen, denen das Wahlrecht entzogen wurde, weil sie als nicht mündig gesehen werden. Darüber sollten wir uns übrigens auch nochmal an einer anderen Stelle vielleicht unterhalten, weil es ein ganz wichtiges Thema ist. Aber es sind eben auch Menschen, die nicht den deutschen Pass haben und somit nicht mitwählen dürfen. Jetzt nicht auf der Landesebene, wenn es um die Abgeordnetenhauswahlen geht, und auch nicht um die Bundesebene, wenn es um die Wahl des Bundestags geht. Und mich würde da schon nochmal der Aspekt von Politikverdrossenheit interessieren in der arabisch-deutschen Community in diesem Fall, weil ich kann, also wenn ich mir vorstelle, ich lebe in einem Land, in dem ich nicht wählen darf, dann wäre jetzt mein erster Gedanke, dass ich, obwohl ich auch ein politisch interessierter Mensch bin, der wäre ich ja dann trotzdem, aber das würde mich, glaube ich, so sehr ja, bremsen, mich wirklich tiefergehend mit diesem System auseinanderzusetzen. Wie nehmt ihr das wahr? Und gibt es dadurch auch eine große Politikverdrossenheit? Oder was ist, abgesehen davon, dass jetzt meine persönliche Meinung ist, dass jeder, der hier lebt, sollte ein Wahlrecht haben, aber wie kommt ihr daran? Und das ist ja, also was sind das auch für Hürden und Schwierigkeiten?
Ja, es gibt ein Misstrauen in die Politik. Das haben wir, ich würde sagen, ich habe das von meinem Heimatland, von Syrien, weil, ja, also da hat das System gemacht, was es will, und sie haben gemacht, was sie wollen, und wir könnten nichts machen. Und diese Idee ist schon verankert in unseren Hinterköpfen, dass man nicht so viel machen kann und dass man alles hinnehmen soll, wie es ist. Und man ist in einem anderen Land, man kann was machen, aber auf jeden Fall fehlt die Energie. Du bist auch jahrelang so da gelebt und nichts gemacht. Und du brauchst auf jeden Fall eine Motivation. Und da brauchst du, also ich würde sagen, wie auch Katharina Niewidow in dem Interview gesagt hat, dass man braucht auch einen Wut im Bauch, dass man auch irgendwas macht. Und diesen Wut ist auch ein bisschen schwer zu erkennen für die Leute, die hier auch neu sind. Ich bin 2017, ich wurde gefragt über zum Beispiel Mindestlohn und Hartz IV. Ich fand alles super, alles gut, auch 9 Euro Mindestlohn ist super und wir brauchen nicht mehr. Man ist ein bisschen auch konservativ, weil du alles hier, was wir haben, ist im Vergleich zu Syrien, ist super. Und deswegen politisch zu engagieren, also zum Beispiel in diesem Thema, dass man auch irgendwas fordert, was Neues, Erneuerung oder Modernisierung in irgendeinem Bereich, ist bei manchen, glaube ich, ja, ich weiß nicht, ich finde es auch arrogant zu sagen, nicht angekommen, aber bei mir war nicht so angekommen am Anfang an. Ich war konservativer. Was wir so als Neuwähler in diesem Bereich machen können, ist, die Themen anzusprechen, die sehr relevant für die Leute sind. Also die Leute nach, zum Beispiel jetzt bei Einbürgerung. Man hat ein Recht nach 8 Jahren für die Einbürgerung, aber man kann auch nach 6 Jahren eingebürgert werden, wenn man bestimmte Sprachkenntnisse hat und Job und so weiter. Und das ist auch der Fall von vielen Geflüchteten. Also wir werden auch in ein paar Jahren das erleben, dass Zehntausenden von Syrern, von Irakern, von Arabern, dass sie hier auch Deutsche sind und dass sie auch Recht haben, mitzumachen. Aber vor dieser Einbürgerung, man kann auch viel machen. Ich nehme ein Beispiel, also für die politische, also warum ich nehme dieses Beispiel, um die anderen auch manchmal zu motivieren. Ich wollte einen Antrag stellen für die Einbürgerung. Für 2 Monaten. Ich habe angerufen bei der Einbürgerungsbehörde in Neukölln und habe ich mit einer Frau gesprochen und ich habe gesagt, okay, ich will mich einbürgern lassen, was kann ich machen und so weiter. Sie meinte, du musst den syrischen Pass erneuern und mir bringen. Ich bin geflüchtet, ich darf nicht Kontakt aufnehmen mit dem syrischen Botschaft. Sie meinte, naja, wir machen für dich eine Ausnahme und dann gehst du hin. Naja, also laut Paragraph 72 Asylgesetzbuch darf man nicht Kontakt aufnehmen mit dem Botschaft oder mit dem syrischen Behörden. Ja, sie meinte, das ist überhaupt kein Problem. Wir machen eine Ausnahme für dich und dann gehst du hin. Wenn ich das aber mache, ich bin ein Gegner von Al-Assad und moralisch, es wird schmerzhaft, wenn ich dahin gehe und dann 600 Euro für diesen Regime zahle. Und das habe ich auch ihr gesagt. Sie hat mir gesagt, come on jetzt, wirklich sagst du mir jetzt, dass moralisch willst du dahin nicht gehen? Du willst einfach diese 600 Euro nicht zahlen. Ich habe gesagt, okay, ich will ich will mich nicht einbürgern lassen, wenn ich zu dieser Botschaft besuche. Die hat gesagt, okay, wie du willst, mach, was du möchtest. Und dann entstand diesen Wut dann in dem Bauch. Man kann sagen, okay, die deutsche Behörde sind schlimm, ich kann nichts machen, das ist ganz schlimm. Und die da oben, oder kannst du auch deine Kollegen du kannst in eine Partei eintreten und dann mit den Kollegen kontaktieren und dann sagen und dann einen Antrag einreichen. Und das, was ich auch gemacht habe, ich habe auch mit Timo, mein Genosse in der Partei, also ich habe mit ihm telefoniert und dann haben wir uns getroffen, haben wir einen Antrag geschrieben und dann gibt es einen Weg für diesen, also wenn irgendwas bei dir als Geflüchteter nicht funktioniert, es gibt Wege, wo du eingehen kannst und auch du kannst mitwirken. Also das, wenn du kein Deutscher bist, heißt nicht, dass du gar nichts machen kannst. Und ich freue mich, wenn diesen Antrag auch, also wenn Aussicht auf Erfolg hat, aber mal gucken. Aber das, dieses Gefühl überhaupt zu haben, dass du auch Anträge schreiben kannst und einreichen als Nichtdeutsche, das war schon gut, also finde ich.
Genau, und wir versuchen ja auch genau das irgendwie zu zeigen, also wie man innerhalb von Parteien auch ohne Staatsbürgerschaft Inhalte durchsetzen kann. Aber es gibt ja auch zum Beispiel Petitionsrecht, auch bei persönlichen Anliegen, also sozusagen Beschwerden oder Anliegen an den Staat oder wie man in Vereinen auch zu bestimmten Themen aktiv werden kann, Initiativen starten kann. Und also weil wir jetzt auch über Wahlrecht gesprochen haben, es ist auch so ein bisschen komisch vielleicht, dass wir NeuwählerInnen heißen, obwohl wir uns natürlich auch an viele Menschen richten, die nicht oder noch nicht wählen dürfen. Aber es ging jetzt vor allem auch um die Vorbereitung auf die Bundestagswahl und ich vielleicht auch also eine kleine Anekdote in dem Workshop, das wir gemacht haben, den wir gemacht haben, hat eine Teilnehmerin erzählt, dass sie vor ganz, ganz kurzer Zeit die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen hat, auch nach den 6 Jahren, die sie in Deutschland gelebt hat und jetzt wählen kann. Und deswegen wollte sie ganz viel darüber wissen, wie das funktioniert, zu wählen. Und dann haben wir ganz, ganz viel darüber gesprochen, also wirklich in einzelnen Schritten, wie das mit der Wahlbenachrichtigung ist und so weiter, weil das weiß man ja vorher nicht. Aber als sie das gesagt hat mit der Staatsbürgerschaft, ich war mir gar nicht sicher, wie ich reagieren soll, weil ich habe ihr gratuliert, weil sie sich so gefreut hat auf die Wahl und ich dachte mir gleichzeitig, es ist super merkwürdig, jemanden zu einer Staatsbürgerschaft zu gratulieren, die sie halt braucht, um sich politisch einzubringen, weil es eigentlich nicht eine tolle Sache ist, dass es überhaupt notwendig ist jetzt für sie. Das fand ich einfach eine ganz merkwürdige Situation, dass das, also das war dann einfach so sehr deutlich in dieser Situation, dass sie da ewig drauf gewartet hat und total begeistert war, dass es jetzt endlich soweit ist, aber eigentlich voll traurig.
Darf ich eine Frage noch dazu stellen? Und zwar geht es sozusagen auch nochmal in die Richtung von empowern, also es geht ja darum, dass man sozusagen teilhaben kann und das so, das, also es gibt ja mehrere Ebenen von Teilhabe. Das eine, das fängt an mit informiert sein, du hast gesagt Wut, sich engagieren, am Ende vielleicht auch wählen können, aber es gibt ja nicht nur das aktive Wahlrecht, es gibt auch das passive Wahlrecht und ich glaube, wir können nicht unerwähnt lassen, dass es in diesem Jahr fast jemanden gegeben hätte, der als geflüchteter Syrer für den Bundestag kandidiert hätte, nämlich Tarek Alaus und von den Grünen, der hätte für den Wahlkreis Oberhausen Dinslaken kandidiert und hat auch kandidiert, aber er hat seine Kandidatur zurückgezogen, weil er eben so viel Rassismus, öffentlichen Rassismus und Hass und auch Bedrohungen abbekommen hat und aus diesen Gründen hat er seine Kandidatur zurückgezogen. Und mich würde da schon noch also zwei Sachen interessieren. Das eine ist, diese Kandidatur, als sie ausgesprochen wurde von ihm, wie ist das, was hat das für eine Wirkung gehabt, auch sozusagen auf die Community, auch auf dich, Mamoun? Und natürlich genauso die Frage, als er dann zurückgezogen hat. Das würde mich an der Stelle sehr interessieren.
Also ich würde sagen, das war erstaunlich so schön, das überhaupt sowas zu hören. Aber ich fand es auch irgendwie, muss ich sagen, das ist normal. Das ist doch, wir sind 800, also weiß ich nicht, die Leute, die nach 2014 800.000 Menschen in dem Land gelandet. Und das, und junge Menschen, 25 Jahre alt, Mindestalter, das ist, finde ich, ganz normal, dass einer von uns auch sich kandidiert. Und eine auch, ich habe auch ein paar Interviews von ihm gesehen. Also ich kann sagen, ein kluger Mensch, der für mich auch ganz sympathisch und der hat auch so eine Geschichte mit als also in verschiedenen Initiativen und so weiter mitgemacht. Und es war ganz schön, aber ich fand es auch immer also okay, das war wirklich erstaunlich, aber es muss normal sein. Aber dann, als er zurücktritt, war auf jeden Fall, ja, das ist enttäuschend. Und man merkt dann, wir müssen noch viel daran arbeiten. Also dann merkt, was für Aufgaben vor uns stehen und dass wir diese Empowerment, was du auch schon angesprochen hast, dass wir da mehr machen und dass wir die Leute mehr motivieren. Also es gibt viele Leute auch, die, also es gibt vor ein paar Tagen zum Beispiel ein Mädchen, die in Berlin auch hat 1.0 bekommen in ihrem Abitur, und das war so erstaunlich, weil sie Syrerin ist meinte Lisa, das muss doch normal, also man muss nicht so viel machen, als ob das eine super neue Sache ist. Ja, das ist normal, aber auch auf jeden Fall enttäuschend, und man muss viel in diesem Bereich machen.
Genau, zu dem 1.0, genau, ich habe gesagt, dass ich das halt schade finde, dass das dann immer irgendwie als Argument herhalten muss, so als man hat es verdient oder so, hier zu sein, und dass man das immer so krass zeigen muss, dass man leistungsfähig ist, in Anführungszeichen. Genau, zu der Kandidatur, ja, wir haben uns auch direkt irgendwie die Screenshots und die Nachrichten in der Gruppe hin und her geschickt, als die Kandidatur bekannt wurde, und haben uns voll gefreut und auch darüber gesprochen, so ob wir ihn nicht mal kontaktieren wollen, vielleicht auch mit ihm sprechen möchten, weil das natürlich einfach, ja, wie du gesagt hast, empowernd ist, ne? Auch zu sehen, dass es funktioniert und dass Menschen für gewisse Belange einstehen, auch politisch, und repräsentiert sind. Und gleichzeitig, als es dann zum Rücktritt von der Kandidatur kam, haben wir uns auch direkt die Nachrichten geschickt und waren alle ja auch schockiert, enttäuscht, traurig, haben auch überlegt, wollen wir mit ihm darüber sprechen, wollen wir ihn noch kontaktieren? Und da waren, glaube ich, zwei Themen für uns irgendwie, oder zwei Fragen für uns ganz wichtig. Erstmal, möchte er das überhaupt noch, dass wir das so thematisieren und ihn irgendwie in der Öffentlichkeit ziehen? Also jetzt ist er selber ja auch noch wieder öffentlich aktiver geworden, und vielleicht gehen wir auch nochmal auf ihn zu. Aber vor allem haben wir uns auch gefragt, wie die Außenwirkung ist. Also, weil wir wollen ja zeigen, dass man politisch aktiv sein sollte und dass Teilhabe möglich ist, und haben uns ja, wie gesagt, über die Repräsentation gefreut. Und dann dachten wir, schreckt das ab, wenn wir darüber sprechen, dass Menschen bedroht werden, dass Menschen und ihr Freundeskreis, ihr Familienkreis vielleicht bedroht werden, wenn sie an die Öffentlichkeit gehen und sich politisch einbringen möchten. Und das war für uns so, glaube ich, relativ schwer zu navigieren, weil das ja auch nichts ist, was man unter den Tisch fallen lassen kann eigentlich. Ne? Das ist, ja, das ist ein Thema, und ich glaube, wir müssen das auch thematisieren. Und hatten wir vorhin schon drüber gesprochen, wir haben ja mit Ricarda Lang gesprochen, und sie meinte, dass sie uns vielleicht nochmal den Kontakt gibt, und dann kann man da nochmal mit Tarek Alaus vielleicht ein Gespräch führen, wenn er mag.
Ja, ich finde das echt richtig interessant, einfach auch nochmal halt jetzt in der Runde darüber zu sprechen, weil ich zum Beispiel, ich meine, wir sprechen ja immer über verschiedene Perspektiven, aber ich persönlich denke tatsächlich gar nicht an NeuwählerInnen mit, wenn ich irgendwie an Politik, wenn ich an Wahlen denke. Das ist auch erst seit dem Zeitpunkt quasi gekommen, als ihr das Projekt vorgestellt habt und wir mal dann wirklich darüber gesprochen haben. Für mich war das immer so ein Ding, ja, okay, dann kriegt man irgendwann seinen deutschen Pass und dann gehst du halt wählen. Und was halt eigentlich total, wie soll man sagen, es ist irgendwo ignorant einfach, weil wir halt einfach eine Gesellschaft sind, in der viele Leute halt zuwandern und viele auch ihren deutschen Pass bekommen werden und sich halt natürlich an der Gesellschaft mitbeteiligen wollen und möchten. Und was ich halt so interessant finde, wir haben jetzt schon mehrmals darüber gesprochen, dass NeuwählerInnen generell halt nicht wirklich so auf dem Radar, in Anführungszeichen. Das finde ich auch mal dumm, das zu sagen, aber es stimmt ja, auf dem Radar von PolitikerInnen sind, was halt eigentlich total fatal ist, finde ich, weil besonders wenn Leute gerade hierher kommen, das System noch nicht kennen, ist da ja eine bestimmte Neugier und auch irgendwie, da kann ja so eine Motivation am Mitmachen wirklich halt hergestellt werden, anders als jetzt bei alteingesessenen Politikverdrossenen, die halt hier groß geworden sind und mit dem Privileg aufgewachsen sind, wählen gehen zu dürfen. Ich finde, das ist schon ein Unterschied, ob du halt groß geworden bist und weißt, du kannst wählen gehen und du machst es dann halt irgendwie, du weißt ungefähr, wie es funktioniert, oder du weißt, was es für ein Privileg ist, dass man überhaupt wählen darf. So, ne? Also da ist ja echt ein Unterschied. Und ich finde da wirklich das von der Politik enttäuschend, dass man teilweise Leuten eher hinterherrennt, die irgendwie zur AfD abgewandert sind, als zu schauen, inwiefern man wirklich NeuwählerInnen, die nochmal ganz andere Perspektiven, neue Versionen, also das muss man ja auch sagen, NeuwählerInnen, wie jetzt Mamoun schon meinte, da sind ja auch Konservative mit drin. Ich glaube, jeder in der BIPOC-Community hat irgendwie, ich weiß nicht, Eltern oder Tanten oder weiß ich was, wo man sich so denkt, mein Gott, die müssen bei der CDU sein oder so. Also es ist so weit, also total vielfältig innerhalb der Community. Und das ist halt schade, dass die Politik da irgendwie nicht wirklich mehr anbietet, um halt NeuwählerInnen mit reinzuholen, Programme vorzustellen, abseits von ja, was machen wir für euch, in Anführungszeichen. Sondern wirklich, wie stellt ihr euch Politik vor? Wie stellt ihr euch eine Gesellschaft vor? Wie können wir euch reinholen? Und da ist meine Frage, was ist euer Ziel mit NeuwählerInnen? Und was würdet ihr euch wünschen in dem Bereich, was PolitikerInnen machen, was die Gesellschaft irgendwie mehr beachtet? Was halt, ja genau, ihr mit eurem Programm, mit eurem Konzept halt irgendwie auswirken könnt?
Ja, also Mamoun und ich haben darüber auch vorhin schon so ein bisschen gesprochen. Ich habe ja auch erzählt, so die Idee ist ja, dass gerade vor allem auch Menschen, die neu in Deutschland sind oder eben auch Menschen, die vielleicht noch nicht so politisiert sind, einfach weil sie sich eventuell aus irgendwelchen Gründen isoliert fühlen, auch vom politischen System, eben auch aus den Gründen, die du genannt hast. Aber auch eben, genau, wie gesagt, Menschen, die neu nach Deutschland kommen, dass sie nicht erstmal das Gefühl haben müssen, sie müssen die Sprache auf einem gewissen Niveau beherrschen, bevor sie überhaupt mitsprechen können. Ich habe vorhin schon erwähnt, politische Sprache ist noch was anderes, ist auch noch eine andere Sprachkultur. Und genau, bevor sie sich erstmal jahrelang isoliert fühlen und vielleicht auch an einem Zustand gewöhnen, dass sie einfach nicht teilhaben, nicht repräsentiert sind, nicht mitsprechen können, in einer Politik, die sie ja auch betrifft, betrifft erstmal direkt vielleicht als, ich sag mal in Anführungszeichen, Zielgruppe, aber eben auch, es ist ja eben auch so, dass unterschiedliche Menschen unterschiedlich betroffen sind von verschiedenen politischen Entscheidungen. Und wenn Menschen da nicht repräsentiert sind, dann werden sie in den Entscheidungen auch nicht berücksichtigt. Und dann haben sie aber die Folgen zu tragen. Genau, und deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, dass wir diese Instrumente, also für uns ist es einmal Informationen zur Verfügung stellen, dass man das Gefühl hat, zumindest mitsprechen zu können, auch wenn man gar nicht, also unser Anspruch ist natürlich irgendwie, die Leute dazu zu motivieren, aktiv zu werden, aber man muss ja nicht sofort aktiv sein wollen, aber alleine schon zu wissen, man versteht, worum es geht, man versteht, was da gerade passiert und man kann mitsprechen, wenn man möchte. Also Marcel hat es ja auch gesagt, es gibt verschiedene Ebenen der politischen Teilhabe und die Information gehört ja schon als Grundstufe dazu. Und genau, das andere Instrument ist das Empowerment, was wir hoffentlich machen mit unserer Arbeit, dadurch, dass wir eben zeigen, so, also wir sind ja auch eine Gruppe von auch Deutschen, aber auch Menschen, arabischsprachigen Menschen, SyrerInnen, dass wir als Gruppe schon relativ divers sind, aber eben auch mit Menschen mit verschiedenen Hintergründen sprechen in Interviews und dadurch eben zeigen, dass es funktionieren kann. Und diese Repräsentation ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, um sich angesprochen zu fühlen.
Auch auf der anderen Seite ist es auch uns wichtig, nicht nur nicht nur auf dieser Seite die Geflüchtete, aber auch die Politik. Also da wollen wir sagen, hallo, wir sind da, wir sind über 1 Million Personen in dem Land und wir wollen auch, wie wir auch schon mal gesagt haben, die Programme zum Beispiel in so Infografiken machen und dann wir wollen fokussieren auf Migrationspolitik in dem Land und dort auch erklären, was die Politik da, also was die jede Partei zum Beispiel so vorhat. Und das ist auf jeden Fall sehr wichtig für uns, dass die Auge von der Politik auf diese Zielgruppe auch immer zu berücksichtigen.
Ich glaube, nicht nur Sichtbarkeit ist wichtig, sondern wie du schon sagst, ne, wir dürfen nicht über Communities reden, sondern sie müssen auch mitentscheiden können. Und das kann man halt nur, wenn sie tatsächlich auch in der Politik vertreten sind und Politik verstehen. Aber ich wollte jetzt eigentlich, Frage ganz konkret an dich, Lisa, warum ist... Also, du hast ja so ein bisschen erzählt, dass ihr ein durchmischtes Team seid, die NeuwählerInnen so ein bisschen planen und durchführen, beziehungsweise auch grundsätzlich die Initiative so ein bisschen betreuen. Und warum ist es deiner Meinung nach wichtig, also für die Mehrheitsgesellschaft auch vor allem, für die weiße Mehrheitsgesellschaft, halt diese Initiative auch in irgendeiner Weise zu stützen, ne, und unterstützen oder auch in den Fokus zu rücken?
Ja, genau. Also, das ist einerseits genau das, was ich vorhin schon so ein bisschen angedeutet habe. Das ist eine Frage davon, wie politische Entscheidungen zustande kommen und welche Perspektiven berücksichtigt werden. Und genau, sei es also ganz, ganz unterschiedliche politische Entscheidungen. Wie gesagt, unterschiedliche Gruppen sind unterschiedlich betroffen. Und gute Entscheidungen können nur gefällt werden, wenn alle relevanten Perspektiven berücksichtigt werden und damit eben auch die Auswirkungen. Und auch in einer Zeit, oder also generell, aber vor allem auch in einer Zeit, wo rechte Narrative, populistische, rechtsextreme Narrative teilweise an Zuspruch gewinnen, brauchen wir Gegenstimmen. Und diese Gegenstimmen können, also das kann nicht nur ich sein, diese Gegenstimme. Diese Gegenstimmen können nicht funktionieren, ohne dass Betroffene eine Stimme haben. In dem Fall jetzt, also wenn wir jetzt über das Projekt reden, in dem Fall Geflüchtete oder arabischsprachige Menschen, die dürfen nicht ausgeschlossen werden. Und wenn ich das ernst nehme, meine Aufgabe, so wenn ich Allyship ernst nehme, dann kann es nicht sein, dass ich im Namen von jemandem spreche oder für jemanden spreche. Dadurch geht, glaube ich, ganz, ganz viel verloren. Also Widerspruch ist immer wichtig. Und dass ich in jeder Situation irgendwie für Menschen und für gewisse Grundwerte einstehe, ist klar. Aber meine Aufgabe ist es, mit Menschen zu unterstützen, eine Plattform zu geben, Informationen, wie gesagt, die Instrumente an die Hand zu geben, sich selber zu beteiligen und Gehör zu verschaffen. Weil ich glaube, sonst geht super viel also an Kraft auch dahinter verloren, aber auch an wichtigen Perspektiven und Informationen, die mir komplett fehlen natürlich, Einblicke, die ich gar nicht habe.
Ja, total. Finde ich halt auch wirklich echt interessant. Also wir hatten ja schon mal über Allyship halt gesprochen, mehrmals halt schon. Und es ist auch sehr interessant halt zu sehen, wie du dich halt auch damit auseinandersetzt, auch halt in der Podcast-Aufnahme, also wie du jetzt auch schon irgendwie angedeutet hast, dass du bei bestimmten Fragen über Mamoun sprechen lässt, weil du halt der Meinung bist, und ich finde das total legitim, dass er halt da einfach eine ganz andere Perspektive hat und er ist halt in der Community drinne. Also das finde ich richtig, die Dynamik ist halt echt interessant so, weil ich das bis jetzt so selten gesehen habe, dass Leute auch wirklich Allyship, also erstmal Allyship verstehen ist ja das eine, aber es halt auch wirklich anwenden halt irgendwie, dass man sich selbst nicht krass zurücknimmt oder ganz rauszieht, so nach dem Motto, das ist nicht mein Platz, um da irgendwie jetzt mitzusprechen, sondern nee, ich gebe halt jemand anderen, der halt da irgendwie mehr sagen kann, den Raum zu sprechen und sag danach irgendwie was, wenn was zu sagen ist. Finde ich halt richtig cool. Und genau, ich wollte auch nochmal dann bei dir fragen, also inwiefern oder hat jetzt diese ganze Arbeit mit NeuwählerInnen dein Verständnis von politischer Partizipation nochmal verändert, Lisa?
Ja, okay. Vielleicht nochmal, um ganz kurz auf die Dynamik einzugehen. Das finde ich interessant, dass du es ansprichst, in welchen Momenten ich vielleicht auch Mamoun zuerst sprechen lasse, weil ich glaube, ich habe da in der Vergangenheit immer ganz, ganz viele Fehler gemacht, dass ich eben das gemacht habe, für jemanden zu sprechen, weil ich das Gefühl hatte, ich habe mich informiert und ich weiß das. Und Mamoun aber jetzt zum Beispiel eine ganz andere Perspektive auf die Sache hatte und Sachen gar nicht so wahrgenommen hat wie ich. Also ich gibt, glaube ich, unterschiedliche Beispiele, aber genau, also ich glaube, das ist auch etwas, wo, was ich im, oder was man immer neu navigieren muss, so, wo geht man rein und wo nimmt man sich zurück. Die andere Frage war jetzt, wie ich politische Partizipation wahrnehme durch das Projekt. Also erstmal habe ich natürlich selber auch wieder neu dazugelernt. Ich meine, ich habe gesagt, ich studiere Politik, aber wenn man sich dann doch nochmal zum Beispiel auf so einen Workshop vorbereitet und nochmal diese ganzen Partizipationsmöglichkeiten aufschreibt und aufbereitet, merkt man dann schon irgendwie, wie viel es eigentlich gibt und dass es für unterschiedliche Bedürfnisse und auch unterschiedliche Menschen, die sich vielleicht auch auf eine andere Art und Weise ausdrücken wollen, Gehör verschaffen wollen, dass es da ganz viele unterschiedliche Herangehensweisen geben kann. Also man kann auch, das habe ich dann halt auch irgendwie gemerkt, man kann auch einfach, und das ist auch eine Partizipationsform, einfach mit Abgeordneten ins Gespräch gehen zum Beispiel. Es gibt ja Bürger in Büros, wo man einfach mal hingehen kann oder wo man einfach, es gibt ja Sprechstunden, wo man sich melden kann. Das habe ich vorher nie so richtig als eine Partizipationsform wahrgenommen, bis ich mal drüber nachgedacht habe, was gibt's eigentlich? Und dabei habe ich einfach gemerkt, dass es super viele auch ganz niedrigschwellige Partizipationsformen gibt. Auch das mit dem Petitionsrecht beispielsweise, dass es da auch ganz viel um persönliche Anliegen gehen kann, das wusste ich gar nicht. Ich habe zum Beispiel von einem Fall gelesen, dass ein auch Geflüchteter jahrelang darauf gewartet hat, endlich seine Frau nach Deutschland holen zu können. Und es wurde dann unrechtmäßigerweise verweigert, dieses Recht, weil irgendwelche Papiere angeblich nicht richtig vorlagen. Und erst durch eine Petition und weil so viele Menschen sich dafür eingesetzt haben, hat es dann funktioniert. Und jetzt lebt er mit seiner Frau in Deutschland. Und also, ja, ich fand die Geschichte ganz krass, weil ich nie, also es war mir einfach nicht so bewusst, dass es auch um persönliche Anliegen gehen kann und dass man durch diese Art der Partizipation auch quasi Fehler im System öffentlich machen kann und auch in gewisser Weise korrigieren kann, dem Einzelfall, aber dadurch, dass diese Öffentlichkeit entsteht, ja dann hoffentlich auch nachhaltiger angehen kann.
Ja, ihr beiden, wir würden gerne noch stundenlang mit euch darüber reden, weil es macht sich ein Universum auf an verschiedenen Themen und wir haben, glaube ich, es gut geschafft, in dieser wahrscheinlich guten Stunde jetzt über einige dieser Aspekte zu sprechen. Ich würde jetzt trotzdem noch mal zum Schluss Lisa und Mamoun euch fragen, gibt es zu diesem Thema oder gibt es für euch noch Punkte, die ihr gerne noch ansprechen oder sagen wollt, bevor ich jetzt die Abmoderation mache?
Also das Einzige, was mir jetzt noch eingefallen wäre, wenn es irgendwie Wünsche gibt oder Anregungen, was wichtig wäre in diesem Jahr, aber auch über dieses Wahljahr hinaus irgendwie umzusetzen, Formate, dann wir sind total offen gegenüber neuen Ideen, wenn es Bedarfe gibt, die wir vielleicht auch gerade einfach nicht im Blick haben.
Ja, wir wollen auch auf der Straße auch ein bisschen so Kampagnen machen, bevor 26. September, bevor der Wahl. Und das wäre auf jeden Fall, Bauer of Color, wenn ihr dabei sein wollt, das ist auf jeden Fall schön. Wir wollen so Flyer verteilen von uns, aber auch irgendwie die Leute über Partizipationsmöglichkeiten erzählen. Das wird uns freuen, wenn ihr dabei sein wollt oder jemand anders auch.
Da sind wir selbstverständlich dabei. Coole Sache. Wie kann man euch denn darüber hinaus vor allem auch finanziell vielleicht auch unterstützen? Weil, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, ist das vor allem ehrenamtlich hier, dieses Projekt, was, glaube ich, auch nochmal für alle, die vielleicht zuhören, die in Verantwortung stehen, ein herausragendes Projekt wäre, was man auch nachhaltig und staatlich sogar fördern könnte. Aber bis wir dahin gekommen sind, wie kann man euch sonst noch unterstützen?
Also, ja, wir haben bis jetzt noch kein Konto, aber darüber gesprochen, dass wir das in sehr naher Zukunft einführen wollen, weil wir brauchen natürlich irgendwie Equipment. Mamoun hat das bis jetzt alles aus eigener Tasche gezahlt, aber auch sowas wie Aufwandsentschädigungen, wenn wir einen Kameramann, eine Kamerafrau engagieren müssen für beispielsweise Interviews, weil wir sind auch keine Profis oder eben auch für die Grafiken oder so, um möglichst hochwertige Formate zu produzieren, die man sich halt auch gerne anschaut.
Genau, ansonsten, man kann NeuwählerInnen auch unterstützen, einfach per PayPal. Wir werden euch die PayPal-Kontaktdaten dazu in den Shownotes packen. Wenn ihr könnt, unterstützt NeuwählerInnen gerne und wärmstens empfohlen von uns. Ich glaube, alle, die bis jetzt zugehört haben, sind unserer Meinung auch, dass das ein unglaublich wichtiges Projekt ist, was unterstützt werden muss und auch irgendwie in eine nachhaltige Struktur überführt werden muss. Ihr beiden, wir danken euch sehr, dass ihr da wart. An alle, die zugehört haben, vielen Dank, dass ihr heute und so treu seit einem Jahr schon zuhört und dass die Community wächst. Es freut uns total. Ihr könnt auch Power of Color unterstützen, indem ihr zum Beispiel uns eine nette, wenn euch das gefällt, eine nette Bewertung gebt auf iTunes. Das hilft auch anderen, uns zu finden und neue ZuhörerInnen zu begrüßen zu dürfen. Und ihr könnt auch uns über Steady unterstützen. Da haben wir euch kleine Supporter-Pakete vorbereitet, mit denen wir uns hier finanzieren, weil wir natürlich auch Ausgaben haben für Hoster, für Technik und die damit Stück für Stück abbezahlen. Ansonsten schreibt uns gerne zur Folge oder was euch noch interessiert oder auch Fragen an NeuwählerInnen an unsere E-Mail-Adresse podcastpowerofcolor@gmail.com oder einfach über unsere Social-Media-Kanäle auf Instagram, Twitter und Facebook. Gut, dann danke für diese Folge und wir sagen Tschüss.
Vielen Dank euch.
Danke schön.